Wir nehmen diese Folge an einem Montag auf. In dieser Woche hat eins meiner Kinder 3 Proben, also Arbeiten in der Schule vor sich. Die 4. Anfang nächster Woche. Ich bin ehrlich, mich stresst das. Und es erinnert mich an den Stress, den ich in Prüfungszeiten hatte. Aber das war an der weiterführenden Schule und noch nicht in der Grundschule, soweit ich mich erinnern kann. Immer mehr Kinder leiden heute unter schulischem Leistungsdruck mit gravierenden Folgen für ihre psychische und körperliche Gesundheit. Matthias Zeitler, Eventmoderator, Podcaster und Lehrer an einer Haupt- und Werkrealschule in Baden-Württemberg, hat genau über dieses Thema sein neues Buch geschrieben, Wenn Schule stresst. Er versteht sich nicht als Wissensvermittler, sondern als Wegbegleiter für Jugendliche. Sein Podcast Schule Backstage und seine Seminare gehören zu den derzeit gefragtesten im pädagogischen Bereich. Und deshalb löchern wir ihn heute und wollen von ihm wissen, warum ist das alles so stressig? Was macht das mit uns und unseren Kindern? Und vor allem, wie kommen wir da gut durch?
Hallo und herzlich willkommen zum Mama-für-Sorge-Podcast, der Podcast für alle Seiten der Mutterschaft. Hier sprechen wir mit unseren Gästen über die schönen, aber auch über die schwierigen Aspekte des Mama-Seins, ganz ohne Tabus. Wir, das sind Michelle, Mama, Psychologin, Autorin und fachliche Leitung bei den frühen Hilfen in Tirol. Und Katharina, ebenfalls Mama, Autorin und Kämpferin für die psychische Gesundheit von Müttern. Herzlich willkommen bei uns.
Hi Matthias.
Grüß euch.
Hi, schön, dass du da bist. Ja, ich habe gerade im Vorgespräch schon gesagt, ich verrate euch nicht, mit was ich einsteige. Wir haben echt ein bisschen Stress gerade, weil so viele Proben anstehen. Also vor allem, ich habe den Stress, zum Glück noch nur ich. Aber ich finde es ganz schön viel und das ist neu für uns. Ja.
Und das ist ja genau das Ding, ne? Dass es ja nicht nur für die Kinder stressig ist, sondern dann auf einmal auch für die Eltern und dann sind alle gestresst und dann befinden wir uns in dieser Spirale. Und ich meine, mir geht es ja genauso. Ich habe ja jetzt auch 2 schulpflichtige Kinder und die eine ist in der 4. Klasse, die andere in der 1. Da ist es jetzt noch nicht so schlimm in der 1. Aber eben so ab Klasse 3 beginnt dann Schule auf einmal keinen Spaß mehr zu machen. Und das ist halt gefährlich einfach, ne?
Ja, und also
ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass das bei meinen Eltern so stressig war. Also vielleicht ist es auch einfach meine kindliche Vergangenheit ist irgendwie geblurrt oder so, aber war irgendwie, jetzt habe ich einen Erstklässler und fühle mich jetzt schon gestresst und habe das Gefühl, dass bei dem voll der Leistungsdruck auch schon gleich mal entstanden ist. Ich müsste meine Mama mal fragen, ob das eigentlich bei Ihnen auch so war, dass sie so mitgestresst war. Oder hat sich das verändert, Matthias?
Ja, ist eine gute Frage. Wenn du jetzt, wo du das so sagst, habe ich auch so das Gefühl, dass meine Eltern nicht so gestresst waren. Ja, ich glaube, das liegt so ein bisschen daran, dass wir als Gesellschaft immer höher, weiter, schneller wollen. Mhm. Und auch mit Social Media, wir sind da ständig allen, immer, wir sind ständig mit Vergleichen irgendwie unterwegs. Und das passiert ganz automatisch, dass sich die Kinder auf einmal auch untereinander vergleichen. Also das hat bei meinen Kindern auch sehr früh angefangen. Die sind in dem und dem viel, viel besser als ich. Sag ich, ja, und weiter? Dafür bist du in anderen Dingen besser, in denen die anderen wiederum schlechter sind. Ja, wenn wir von gut und schlecht sprechen wollen überhaupt. Und ich glaube, das dürfen wir nicht aus dem Blick verlieren, dass einfach die Startvoraussetzungen und Lernvoraussetzungen, die Talente einfach immer völlig unterschiedlich sind. Und der einzige Mensch, mit dem ich mich vergleichen kann, bin ich selbst. Nämlich, wo bin ich gerade und wo bin ich in ein paar Wochen? Und wo war ich noch vor ein paar Wochen? Und welchen Prozess, welche Entwicklung habe ich da gemacht? Was andere machen, pups, egal. Ja.
Und so schwer, auch als Elternteil, ich habe jetzt 2 Schulkinder seit diesem Schuljahr.
Ja.
Und die gehen ganz unterschiedlich an dieses System Schule ran. Mhm. Ans Lernen, an Leistung, an irgendwelche, ja auch Anforderungen, Erwartungen an sich selbst, ganz unterschiedlich und muss voll aufpassen, dass ich das sein, also dass ich das so sein lasse, wie es ist und nicht sage, Mensch, dein Bruder, der fand Gedichtlernen aber echt auch gar nicht so schlimm.
Ja.
Und es ist doch super wichtig, dass man dieses Gedicht kann. Und wieso machst du denn nicht noch diese Zusatzaufgabe auch? Ne, das wäre doch ganz gut. Und also das ist so unterschiedlich. Und dann merke ich, dass ich überhaupt mit mir sowieso gar nicht vergleichen muss. Das ist schon schwierig, die Kinder untereinander nicht vergleichen muss. Und wenn dann noch in der Mama-Chat-Gruppe irgendwas losgeht, dann muss ich echt mit mir sagen, okay, rausnehmen, auf uns schauen. Das ist, finde ich, schon herausfordernd. Vielleicht war es deswegen für unsere Eltern einfacher, weil die diese Chatgruppen nicht hatten.
WhatsApp ist schuld.
Ja, genau. Aber ja, ich glaube schon, dass es auch eine Rolle spielt. Dass auch unter den Eltern dann, dass wir als Gesellschaft auch immer meinen, also jeder müsste das Abitur schaffen und so. Und wir sagen das vielleicht nicht so, aber wir, glaube ich, projizieren das ganz gut. Auch unterbewusst einfach auf unsere Kinder, dass wir alle immer nur das Beste wollen, was auch immer das ist. Ja. Und das Beste ist in den Augen von vielen nun mal das Abitur, was ja völliger Bullshit ist. Ja. Aber die kriegen das mit, das relativ früh. Und also bei mir war es jetzt so, ich fand das auch sehr, sehr spannend, zum Beispiel mit meiner Tochter. Also wie gesagt, die ist in Klasse 4, die geht jetzt dann in die 5. Klasse auf die weiterführende Schule. Da ist natürlich irgendwann mal die Frage, wohin geht sie denn? Und spannend war das Gespräch, was sie mit mir geführt hat. Weil wir haben gar nichts gesagt, ja, diesbezüglich, weil wir sie erstmal nicht beeinflussen wollten und mal gucken. Wir waren uns aber als Eltern schon relativ einig darüber, notentechnisch kein Problem, Gymnasialkind. Aber, und jetzt sind wir genau da, wie geht sie mit Leistungsdruck um, wie schnell ist sie gestresst mit Arbeiten und so weiter. Und von dem her vielleicht Gymnasium nicht unbedingt das Richtige. So, meine Tochter sagt zu mir, ich weiß jetzt, auf welche Schulart ich gehe. Sag ich, na, da bin ich ja gespannt. Ich gehe auf jeden Fall nicht aufs Gymnasium, weil da ist mir das alles viel zu stressig. Und ich weiß ja schon, wie ich selber irgendwie reagiere auf Klassenarbeiten. Ich glaube, ich werde mal lieber eine gute Realschülerin. Dieser letzte Satz ist ein typischer Lehrersatz, den ich immer in Konferenzen sage. Den hat die von mir aber noch nie gehört. Und das meine ich mit, ich glaube, wir projizieren unterbewusst so viel in unsere Kinder rein.
Ein Kind von mir hat gesagt, 9 Jahre reichen. Also mehr macht er auf gar keinen Fall. Er findet es schon eigentlich relativ viel im Vergleich zu seinem ganzen Leben. Und das also findet er gerade völlig ausreichend. Und dann sage ich, okay, jetzt warten wir mal ab. Ne? Bist du in der ersten? Schauen wir mal, was kommt. Ja. Aber der hat jetzt schon keinen Bock.
Okay. Ja. Und aber wie schlimm, oder eigentlich? Eigentlich ja. Ist ja Lernen was super Schönes. Und jeder Lernerfolg, den könnten wir so sehr abfeiern. Und wir machen es Kindern und Jugendlichen echt madig, indem dass wir sie ständig bewerten. Und da kommt das Vergleichen ja auch her letztendlich. Wir bewerten ständig irgendeine Leistung. Und es geht auch nicht darum, was hast du gelernt oder so, sondern welche Note hast du. Ja, und mit der Haltung gehen die Schülerinnen und Schüler ja auch immer auf uns zu. Ja, welche Note habe ich denn jetzt? Keine Ahnung, welche Note, auf was stehst du denn jetzt gerade? Weiß ich nicht. Fühlst du dich gerade wohl? Lernst du gerne? Kommst du hier gerne rein in den Unterricht? So, das sind die Fragen, die mich interessieren. Auf welcher Note stehst du? Weiß ich nicht. So, da müssen wir immer irgendwas sagen, so, ne? Oder auch dann die Frage, was muss ich denn tun, um noch die bessere Note zu bekommen? Also die lernen nicht, weil sie Bock haben zu lernen oder was rauszufinden, sondern einfach nur, um eine gute Note zu bekommen. Völliger Schwachsinn.
Ja, genauso habe ich gemacht, mein ganzes Schulleben lang. Schon mit Erfolg dann auch, aber ich war, also, und wenn es halt nicht geklappt hat, also ich war eine sehr gute Schülerin am Ende, aber ich hatte auch so ein paar Jahre, da ging es mir psychisch, also es war ein Wahnsinnsdruck. Ne, Latein war jetzt nicht so meins, sag ich mal. und dann kamen so die ersten 5er und 6er am Gymnasium. Oh. War ich überhaupt nicht gewohnt und das hat mein ganzes Selbstbild irgendwie in Frage gestellt. Ich war fix und fertig. Mhm. Und da erinnere ich mich noch sehr gut und da habe ich heute noch Albträume von.
Ja. Und warum? Weil wir immer diejenigen loben und toll finden, die 1er und 2er haben. Und die 5er und 6er haben, da gucken wir immer nur auf die Fehler. Ja. So, das ist so dieser Priming-Effekt so. Ja. Wir gucken immer das, was uns irgendwie gerade so immer auffällt. Ja. Also, wenn ich ein neues Auto kaufe, keine Ahnung, von irgendeiner Automarke, ja, garantiert sehe ich dann ständig im Straßenverkehr genau das Auto. Ja. Wenn meine Frau schwanger ist, sehe ich auf einmal nur schwangere Frauen. Wenn ich als Papa mit dem Kinderwagen durch die Fußgängerzone fahre, sehe ich auf einmal nur noch Papas mit Kinderwagen. So. Wenn ich ständig auf 1er konditioniert bin, gucke ich nur auf die 1er. Wenn ich nur drauf konditioniert bin, in Latein bei dir jetzt, auf meine Fehler, gucke ich nur auf die Fehler und ich werde dadurch nicht besser werden. So. Und dann kommt es halt drauf an, dann zu sagen, hey, aber wenn ich jetzt, also nehmen wir mal jetzt Latein 6, wenn ich es von Latein 6 auf eine Latein 5 geschafft habe, dann muss ich jetzt nicht drüber diskutieren, dass 5 immer noch nicht eine gute Note ist. Das ist überhaupt nicht Thema, das weiß jeder selber. Aber ich kann noch mal drauf gucken, was habe ich denn verändert? Wie bin ich von der 6 auf die 5 gekommen? Welcher kleiner, in Anführungszeichen, Erfolg steckt denn da dahinter? Da steckt nämlich eine verdammt große Leistung dahinter. Vielleicht sogar eine größere Leistung als bei denjenigen, die ständig nur Einser und Zweier schreiben. Also nur in Anführungszeichen auch hier bitte, ja. Und ich glaube, auf diesen Prozess, auf diesen Lernprozess müssen wir wieder viel, viel mehr gucken. Und dann macht auch Lernen wieder mehr Spaß. Und ich glaube, dann nimmt der Druck auch mal so ein bisschen ab. Und zeitgleich auch sagen zu dürfen, ja, du musst auch nicht in jedem Fach gut sein. Es darf auch mal ein Fach doof sein und schlecht laufen. Und es darf auch mal eine 5 oder 6 dabei sein. Wollt ihr die Geschichte nochmal von meiner Tochter hören zu dem Thema?
Ja.
Wäre jetzt auch doof
gerne
gewesen. Ich war meine Tochter mit ihrer Freundin zusammen zum Hip-Hop-Kurs und sinngemäß war die Diskussion, dass meine Tochter gesagt hat, na, sie darf ja auch mal mit einer schlechten Note nach Hause kommen, weil meinen Eltern sind die Noten egal. Also ziemlich zugespitzt formuliert, aber ich meine, ja, letztendlich habe ich es, glaube ich, auch so ähnlich zu ihr gesagt. Und dann sagt ihre Freundin, ja, aber das ist ja dann doof, weil dann kannst du ja auch sitzen bleiben und so. Und dann hat meine Tochter gesagt, na ja, ich bin ja nicht überall schlecht, aber ich darf eben auch mal mit einer schlechten Note nach Hause kommen. Und dann bekomme ich trotzdem keine Strafe und kein Verbot und so. Und das fand ich so schön, weil ich mir gedacht habe, ja, sie hat verstanden, dass sie mit jedem Ding mit zu uns kommen kann. Es ist völlig egal und ich bekomme das tagtäglich ja mit. Es gibt Schülerinnen und Schüler, die erzählen nichts von diesen schlechteren Noten zu Hause, weil sie Angst davor haben, irgendwas nicht mehr zu bekommen, ein Verbot zu bekommen, das Handy abgenommen zu bekommen etc. Ja, und was ist Angst ein toller Lernbegleiter? Nee. So.
Dazu hatte ich auch gerade eine nette Geschichte. Und zwar hat mein Sohn beim Basteln mit dem Kleber rumgespielt und so getan, als wenn er Spider-Man wäre und wollte sich halt überall hinkleben. Ich fand's mega witzig. Und für mich sind es war halt einfach nur kreativ und fantasievoll für mich jetzt halt. Und sie hat ihn, seine Lehrerin hat ihn mehrfach geschimpft, er muss da damit aufhören und hat dann irgendwann die größere Drohkelle ausgepackt und hat gesagt, wenn er jetzt nicht aufhört, dann ruft sie mich an. Also dann rufe ich deine Mama an. Und dann war das irgendwie, hat er gemeint, es war dann peinlich, weil die anderen Kinder haben schon so geguckt, also habe ich dann aufgehört. Aber wo ich gegangen bin, habe ich gesagt, naja, ich erzähl's ihr ja eh. Und als er nach Hause kam, hat er gleich gemeint, Mama, ich habe mit dem Kleber Spider-Man gespielt, bis ich nicht mehr durfte. Also fand ich auch so richtig nett, so ich erzähl's ihr ja eh. Ja.
Aber das fällt mir ein, das machen wir Lehrkräfte ja gerne, dann rufe ich deine Mutter an. Wo ich mir denke, ja, ich kann es verstehen, natürlich habe ich das auch gemacht, ne? Manchmal fällt einem ja auch nichts mehr anderes ein. Aber Eltern sollten ja jetzt nicht die Drohgebärde sein, so, ne? Also, aber dann merkt man natürlich, dass in dem Moment ist man als Lehrkraft dann irgendwo aufgeschmissen und dann es fällt einem da auch nichts mehr anderes ein, dann vielleicht manchmal, ja.
Ja, wenn 20 Spider-Mans im Klassenzimmer kleben, dann wird es halt auch irgendwann schwierig.
Ganz klar. Also das war gar nicht als Kritik an ihr gemeint. Da habe ich mir nur gedacht, so, also vielleicht funktioniert auch diese Drohgebärde halt nicht so gut, wenn die Beziehung mit den Eltern vielleicht auch einfach stimmt.
Ja.
So halbwegs. Ja. Und mir dachte, okay. Weil eben erzählt mir ja eh, aber das, klar, bei manchen kann das natürlich auch wirklich eine Drohung sein. Also, ja. Davon gehe ich aus.
Ja. Mal weg von dem Lustigen, weil das sind ja noch schöne und lustige Beispiele. Du schreibst in deinem Buch ja auch viel darüber und es ist ja auch ein Thema, dass es eben für Kinder schon ganz schön krasse Auswirkungen haben kann. Dieser Druck und dieser Stress im Schulsystem. Wie geht's denn unseren Schüler und Schülerinnen zurzeit? Du kennst ja viele Seiten, ne? Du kennst die Seite als Lehrer, als Vater. und hast dich eingehend da reingearbeitet. Was sagst du denn zum psychischen Zustand unserer Schüler?
Also mir ist es ganz wichtig, da zu differenzieren. Es geht nicht jedem schlecht und es geht auch nicht jedem richtig gut. Aber wenn wir eben in die Bundesschülerkonferenz reinhören und wenn wir das Schulbarometer anschauen, dann geht es Jugendlichen nicht gut. Jeder Fünfte hat irgendwelche psychischen Probleme. Und die sind durch Schule entweder hervorgerufen oder zumindest mal verstärkt. Und das können wir nicht einfach abtun und sagen, na, uns hat das ja auch nicht gestartet und das sind ja alles totale Weicheier und so, ne? Ich meine, wenn wir da in die Social Media Kommentare mal reingucken, dann geht das alles in die Richtung, wo ich mir denke, naja, das ist ja aber da. So, und das große Ding ist halt, psychische Gesundheit siehst du nicht, sondern das wirkt sich halt auf und ganz unterschiedlich. Und dann müssen wir das ernst nehmen und uns fragen, na, wenn wir doch jetzt ganz offensichtlich faktisch dargelegt bekommen, dass das so ist, dann müssen wir uns doch vielmehr die Frage stellen, was können wir dagegen tun, dass es den Jugendlichen wieder gut geht, auch zum Beispiel im Kontext Schule. Und ja, wie es ihnen geht, sehe ich dann teilweise auch eben im Unterricht oder in meinen Fortbildungen bekomme ich es erzählt, wenn wir halt dann davon sprechen, dass wir ja Jugendliche haben, die, wir fangen mal mit den ganz krassen Fällen an, gar nicht mehr zur Schule kommen, die dann tatsächlich in der Klinik müssen und dann wieder eingegliedert werden. Das ist natürlich dann ein besonders harter Fall. Die gibt's auch. Dann haben wir aber auch, ich sage jetzt mal, die weicheren Fälle, wo man dann einfach über Kopfweh spricht, über Bauchweh, und das aber nicht mal eben nur so nebenbei, sondern langfristig. Darum geht's ja immer. Es geht nicht darum, dass es mal, dass auch Schule nicht mal stressig sein darf. Um Gottes Willen, das Leben ist dann auch mal stressig und so. Es geht aber um dieses dauerhafte, anhaltende, ich komme jetzt nicht mehr klar damit. Und das kann natürlich dann schon psychosomatisch sein, dass man natürlich dann auch zum Arzt rennt. Da werde ich dann immer so ein bisschen hellhörig, aber ich darf ja nicht diagnostizieren, das wäre auch echt doof. Aber wenn man dann erzählt bekommt, ja, kein Arzt findet den Grund, warum mein Kind Bauchschmerzen hat, ja, dann ist es vielleicht nicht der Bauch, sondern vielleicht der Kopf. So, aber es, ja, dürfen wir halt nicht sagen, weil wäre halt auch irgendwie doof, aber weil es einfach nicht unsere Expertise ist, aber man kann dann vielleicht mal einen Rat geben und sagen, na, vielleicht haben Sie schon mal daran gedacht, ich schicke die da meistens auch mal zur Schulsozialarbeit, weil das sind dann diejenigen, die dann wiederum aufbauen, darauf dann nochmal andere Tipps geben können. Also das, Schlaflosigkeit, darüber kann man sprechen, auch Essstörungen, Depressionen und das Schlimme ist, das alles äußert sich so unterschiedlich. Das war auch in der Covergestaltung zum Buch auch echt ein Thema. So, wie sieht denn ein gestresstes Kind aus? Weil die einen sind wütend, die anderen sind passiv, die anderen sind total aggressiv, die anderen sind so, ja, mehr introvertiert, mit einem leeren Blick etc. Ja, find mal ein Bild, das das darstellt. Das wird es nicht geben. Ja.
Und das macht es halt auch so schwer. Also stelle ich mir jetzt als Lehrer, wenn du so viele Kinder vor dir sitzen hast, ja sowieso, du kannst das ja nicht alles auffangen, aber auch für die Eltern, ne, ist es Pubertät, dass er irgendwie nicht mehr aus seinem Zimmer kommt oder ist da mehr dahinter? Ne? Ja. Sind die Probleme, keine Ahnung, bei Essstörungen im Außen oder ist der Druck in der Schule groß, der das mit befeuert oder solche Sachen? Ne? Da ist man ja schon, man macht sich Sorgen, aber wir sind ja auch keine ExpertInnen. Im seltensten Fall sind wir PsychologInnen und können da auch gleich sagen, das ist es. Und ich glaube, selbst wenn man das ist, dann hat man ja auch blinde Flecken, wenn es um die eigenen Kinder geht.
Und, ja, und dann fallen die durch Raster, die eher mit den introvertierten Symptomen reagieren, oder? Die werden halt ein bisschen leiser und unauffälliger und nehmen sich mehr zurück und so. So die, die mit auffälligem Verhalten reagieren, dann bemerkt man halt auch, glaube ich, einfach früher, oder? Und sieht dann, oh, wenn man jetzt einen guten Blick drauf hat, so eben dieses Verhalten ist auch ein Hilferuf. Aber die, die sich einfach zurückziehen, sich von ihren Freunden abkapseln, das kriegst du als Lehrer ja dann auch nicht mit. nehme ich mal an. Und Eltern checken es vielleicht auch eher später oder kriegen es auch ein wenig mit, dass da ein Rückzug stattfindet. Das macht es ja dann noch mal schwieriger, diese stillen Reaktionen.
Also mal so, ne? Hm. Also mir ist noch eingefallen, was man auch merkt, dann ist so, sind so Panikattacken, so Blackouts, okay. Ja, zum Beispiel bei Klassenarbeiten, also auch das, wenn dann häufiger wird. Aber um auf die Introvertierten zurückzukommen, ich finde, wenn man so ein bisschen sensibel ist, wenn man halt Beziehungsarbeit macht, auch in seiner Klasse, dann fällt einem das schon auf. Also ich will nicht sagen immer, ja, aber zum Beispiel, jetzt gehen wir mal davon aus, man hat eine sehr, sehr lebhafte Klasse, dann sind ja die Introvertierten, die fallen ja dann schon auch auf. So, und dann ist es, finde ich, halt schon wichtig, ins Gespräch zu gehen und gar nicht so sehr dann zu sagen, du, ich glaube das und so weiter und dann gleich mal in die Analyse reinzugehen, sondern einfach mal reinzuhören und einfach mal zu spiegeln. Also mein Lieblingssatz fängt eigentlich immer an mit, ich nehme wahr, das. Und dann mal zu gucken, was da kommt. Also ich hatte mal den Fall tatsächlich eben neue Schülerin, introvertiert, nicht gesprochen im Unterricht, aber gut mitgearbeitet. Ja, also sie war schon dabei. Im Pausenhof war die immer alleine, immer an der Wand. Und ich habe mir gedacht, so, na, ich beobachte das jetzt mal so. Ein, zwei Wochen, weil neu in der Klasse, ne, dann muss man auch mal erstmal gucken, wie ticken die anderen und so weiter. Das blieb aber so. Und irgendwann habe ich mit der Person dann gesprochen und dann habe ich gesagt, sag mal, also ich nehme wahr, dass du in der Pause immer alleine bist und sehr ruhig bist und auch generell sehr schüchtern. Und dann hört sie so zu und sagt aber nichts. Und dann sage ich, okay, soll ich mal oder darf ich dir mal sagen, was mein Gefühl ist gerade? Und sie so, ja, sage ich, okay, ich mache mir gerade einfach Sorgen, dass du dich hier nicht wohlfühlst. Und dann ist sie aus sich rausgebrochen. Nein, also das ist überhaupt gar nicht so. Also ich fühle mich hier super in der Klasse. Ich bin halt nur einfach total ruhig und habe hier meine Scheuklappen auf. Ich will hier einfach nur jetzt hier gut durchmarschieren noch ein Jahr und alles andere ist mir eigentlich total egal. Und ich so, interesting. Und dann habe ich sie zum ersten Mal auch lächeln gesehen und so, zack. Eine Stunde später, auf einmal geht dauernd der Finger hoch. Im anderen Unterricht melden mir Lehrkräfte zurück. Was ist denn mit der Person passiert? Meldet sich ständig und so. Da sage ich, ich weiß nicht. Ich glaube, ich habe ihr gerade einfach nur mal Raum gegeben. So.
Ja, und weil sie wusste ja vielleicht auch gar nicht, wie das auf andere wirkt. Also manchmal ist man ja mit sich zufrieden und es wirkt nach außen hin. Ja.
Ich habe ihr in dem Gespräch eben auch gesagt, du musst auch gar keine Angst haben. Also falls das ein Gefühl wäre, der Erste, der irgendjemanden hier auslacht aufgrund von falschen Antworten, wie auch immer, der kriegt aber ein Problem mit mir. Und jetzt bin ich schon ein paar Jährchen in der Klasse, ist außerdem sowieso noch nie vorgekommen. Vielleicht hat das eben schon geholfen, eben einfach mal so dieses Reingehen, Hinhören, damit sich das Kind oder der Jugendliche einfach gesehen fühlt und ernst genommen fühlt in der Wahrnehmung einfach.
Das ist, was Lehrer machen können. Was können Eltern machen, wenn sie merken, das Kind ist gestresst? Oder wir können, glaube ich, mal einfach voraussetzen, Schule stressig.
Ja.
Kinder gestresst, Eltern gestresst. Was machen wir?
Du hast gesagt, das können Lehrer machen. Ich finde, das können Eltern genauso machen. Also ich, wenn meine Tochter heulend zusammenbricht, dann sage ich auch, sag mal, also ich sehe gerade, du weinst, du bist total gestresst, du machst dir Sorgen aufgrund von einer Arbeit, wo du gar keine Sorgen machen musst. Was ist los? So, das Ding ist natürlich jetzt, sie lernt immer auf dem letzten Drücker. Kennen wir auch alle. So, und dann kommt die Panik natürlich hoch. Und in dem Moment komme ich überhaupt nicht an sie ran. So, das heißt, ich muss sie lassen. Also wenn ich jetzt versuche, komm, jetzt hör doch auf, lass liegen und so weiter, dann also es passiert ja genau das Gegenteil. So, letztendlich muss sie dann, in dem Fall bei uns jedes Mal, die Erfahrung machen, selbst, ich bin jetzt eine halbe Stunde im Panikmodus, versuche irgendwas und dann knallt sie halt irgendwann das Zeug hin und sagt, bringt doch eh nichts mehr. Sag ich, ja, stimmt, genau. So, und dann am nächsten Tag reinzugehen und zu sagen, pass mal auf, wenn du dich am letzten Tag immer so stresst, wollen wir uns vielleicht mal einen Plan machen, wenn du schon einen Termin hast von der Klassenarbeit, dass wir vorher lernen. Und zwar nicht alles auf einmal, sondern sinnvolle kleine Ziele zu stecken. So. Und dann aber auch damit leben zu können, dass ein Kind sagt, ich kann aber alles. Obwohl man genau weiß, man kann nicht alles. So, und dann kommt nämlich genau der Effekt, das Kind kommt dann heim, also auch schon bei uns so passiert, und hat halt nicht so die gute Note. Und dann sag ich, ja, du hast gesagt, du kannst alles. Ja, halt doch nicht. Ja, dann musst du die Erfahrung halt dann so machen. So, aber das Schöne ist ja, es passiert ja nichts, weil wir haben ja vorher schon geklärt, man darf ja auch mit einer schlechten Note nach Hause kommen. So. Und dann halt diese Erfahrung dann halt auch machen zu lassen, wenn dann halt nicht auf die Eltern gehört wird. Dann ist es so. Ich glaube, da dürfen wir auch einfach locker lassen und sagen, dann ist das so.
Das ist so schwer, aber ja.
Ich weiß, also, das ist super schwer.
Für mich war so schwer, weil ich war nie so. Ich war nie so, ne? Ich war so eine richtige Streberin und das ist so hart für mich zu sehen. Und hab man, sag mal, das darf ich gleich verraten, mein Mann, der ist eher so auf dem letzten Drückerlerner gewesen, der kann das viel leichter aushalten und versteht es halt viel besser. Und ich muss da so im Bauch atmen und sagen, lass sie ihre eigenen Erfahrungen machen. Ne? Ja. Aber ja.
Ja, also nochmal, mir fällt es auch total schwer. Ich habe nicht gesagt, dass es einfach ist. ja, und dann dieses Auffangen, dieses Dasein und dann auch wirklich so dieses Gefühl mitzugeben, hey, es ist völlig Bums, mit welcher Note du nach Hause kommst. Wichtig ist, dass du an dem Tag versucht hast, dein Bestes zu geben. So, und dass du durchatmest, dass du sagst, so, ich mache jetzt in der Zeit, ich fange mit den Aufgaben an, ne, mit denen ich mich wohlfühle, die ich kann, und dann mache ich die anderen und dann gucke ich mal, was ich zustande bringe. So. Und ja, dann vielleicht auch irgendwie klar zu machen, also zum Beispiel Diktat. Ich habe mit meiner Tochter Diktat geübt, es waren über 20 Fehler und am nächsten Tag hat sie das dann also in der Schule geschrieben und hatte nur noch, ich glaube, knapp über 10. So. Also die Hälfte der Fehler. Hat aber trotzdem nur in Anführungszeichen eine 3 bekommen. Und dann kam sie nach Hause und war vielleicht deprimiert. Wieder nur die 3. Sag ich, Moment. Jetzt gucken wir uns mal an, welche Worte du denn richtig geschrieben hast und welche falsch. So, das ist noch so ein Move, ne? Da stecken ja 2 drin. Also erstens habe ich gesagt, so, jetzt guck mal, du hattest gestern noch über 20 Fehler, jetzt schon nur noch die Hälfte der Fehler. Das ist doch die Leistung. Und dann habe ich gesagt, so, und wollen wir mal ankreuzen, wie viele Worte du richtig geschrieben hast, ne, weil es sind ja immer nur die rot markiert, die falsch sind. So, lass uns doch mal auf die richtigen Worte gucken. Und dann sagt sie, ah ja, ich habe ja viel mehr richtig geschrieben als falsch. Aha. So. Und was da dahinter steckt, ist so diesen Prozess zu loben und nicht das Endergebnis. Mhm. Die Anstrengung zu loben. Ja.
Sollten wir Erwachsene vielleicht auch mal öfter machen. Also weil das ist ja ein Leistungsgesellschaftsproblem, ne, dass wir sowieso immer viel auf die Fehler gucken und nicht so auf das, was uns gut gelingt.
Ja, oder auch, weil du sagst, Erwachsene, ich mache mir immer eine To-Do-Liste. Schriftlich oder im Kopf. Und meine Frau spiegelt mir das immer wieder, wenn ich am Abend immer so richtig mies gelaunt bin. Weil ich sage, oh, ich habe das und das nicht geschafft und so weiter und so fort. Und dann sagt sie mir, kann das vielleicht sein, dass deine To-Do-Liste heute einfach zu voll war? Wollen wir mal drauf gucken, was du heute alles schon gemacht hast? So, ja. Ja, und das ist aber genau das. Mhm. Also wir saßen ja nicht untätig rum. Ja, und die Kinder tun es auch nicht.
Und was?
In den meisten Fällen.
Ja. Und wenn sie mal einen Tag unter dich rumsitzt, ich habe auch manchmal einen Tag.
Genau.
Nichts auf die Reihe kriegt. Aber wenn es, also du schreibst in deinem Buch ja auch und du hast es jetzt schon mal angesprochen, dass es ja auch Schulverweigerung gibt, ne? Und wenn es dann einmal der Tag ist, wo man sagt, ich habe so Bauchschmerzen, ich möchte nicht in die Schule, und das summiert sich, und je älter die Kinder, desto mehr können sie auch selber schwänzen, sag ich mal. Das kriegen jetzt, sag ich mal, Grundschüler schwierig hin, aber wie reagiere ich da? Was gibt es da für Möglichkeiten, für Hilfen vielleicht auch? Weil da ist ja dann schon mehr als nur die Angst vor einer schlechten Note, sondern da ist ja wirklich einfach, schlägt sich ja das schon körperlich nieder, die Angst vor dieser Umgebung, diesem Setting einfach.
Genau. Und jetzt ist die Frage, was ist es? Also es gibt ja für jedes Verhalten einen guten Grund aus der Perspektive des anderen. So, und den guten Grund, den können wir jetzt mal verstehen lernen. Wir müssen den ja nicht gut finden. Wir müssen damit nicht einverstanden sein. Das ist ein Unterschied. Also verstehen, aber nicht damit einverstanden sein. Und dann nachzufragen auch wieder. Sag mal, mir ist aufgefallen, du bist immer mittwochs krank. Was ist an diesem Mittwoch? So, und dann analysieren. Ist es das Fach? Ist es die Lehrkraft? Ist es die Klasse? Und das ist echte Detektivarbeit. Und das finde ich auch nicht in einem Gespräch vermutlich raus. Das ist so, ich nenne das immer so Salamitaktik, so scheibchenweise kommt es dann irgendwann mal so raus, so was denn eigentlich so das Problem ist. Ja, und dann, wenn ich das gefunden habe, dann kann ich ja erstmal eine Lösung finden. Und dann sprechen wir halt schon, wenn wir von Verweigerung sprechen, dann muss ich halt gucken, kann ich mit der Lehrkraft reden? Kann ich mit der Klassenlehrkraft reden? Muss ich mit der Schulleitung sprechen? Muss ich mit der Schulpsychologie sprechen? Also was, je nachdem, was es dann eben auch ist. Und auch da wieder, bitte nicht verharmlosen. Ach komm, das wird schon und so, sondern das Problem auch ernst nehmen. Das ist ein Problem. Für das Kind, für den Jugendlichen, und zu gucken, wie gehen wir damit um? Wie können wir die Situation besser machen fürs Kind? Und ich hatte schon Situationen, wo Schüler sich nicht hinsetzen konnten. Die standen dann halt im Klassenzimmer. So eine Weile. Wir hatten schon Fälle, da sind Schülerinnen und Schüler mal 45 Minuten in die Schule gekommen. Hauptsache, sie waren da. Und danach mussten sie abbrechen. Dann war das halt so. Und nach ein, zwei Wochen haben sie schon 90 Minuten geschafft. So, und immer so Stück für Stück aufbauen. Das Gefährlichste, glaube ich, was man da machen kann, ist dann mit zu verweigern, so auf die Art, naja, dann gehst du halt nicht. So, ach, wenn du dich so schlecht fühlst, dann gehst du halt nicht. Also Ängste können wir, glaube ich, ja wirklich nur besiegen, wenn wir uns denen stellen. Die Frage ist halt nur, wie. Also es muss ja auch nicht mit dem Schlaghammer sein, sondern auch einfach Stück für Stück und zu gucken, wie kann ich mich denn drauf einlassen. Und das muss dann begleitet sein, psychologisch, in dem Falle dann tatsächlich. Und das kann die Lehrkraft nicht, das können die Eltern nicht mehr leisten und das müssen sie auch nicht.
Das finde ich schön, das gab es nämlich bei uns, also da bin ich mir relativ sicher, als ich in der Schule war, noch nicht so in diesem Ausmaß, was ich jetzt erlebe in der Schule meiner Kinder. Da sind SozialarbeiterInnen dabei, da ist eine Schulpsychologin da, ne? Da sind Ansprechpartner und das wird auch immer wieder beworben und da kommen extra immer mal wieder, werden die Nummern rumgeschickt, also einfach mal an alle, so wenn ihr Probleme habt oder es gibt Elternstammtisch oder so. Es ist manchmal viel, aber ich denke, wenn man in die Situation kommt, dann erinnert man sich hoffentlich an diese Nummer und also das kenne ich aus meiner Schulzeit kaum. Wir hatten eine Schulpsychologin, das weiß ich. Das war aber irgendwie was Außerirdisches. Und jetzt ist das, so wie ich das wahrnehme, in allen Schulen oder Grundschulen zumindest, die ich jetzt kenne, schon sehr gut verankert. Weil es wird ja auch viel über das System geschimpft und so. Aber ich finde, dass wir da in den letzten Jahrzehnten, muss man ja mittlerweile sagen, schon einen Schritt gemacht haben, dass da zumindest Anlaufstellen da sind.
Also es gibt immer noch zu wenige, tatsächlich. Aber weil du es gerade ansprichst, die Schulsozialarbeit, die ist eben nicht nur für Schülerinnen und Schüler da, das wissen viele gar nicht, die ist auch für die Eltern da, die kann ich auch als Mama und Papa anrufen und sagen, ich habe da ein Thema und die sind im Übrigen, falls das nicht klar ist, der Verschwiegenheit verpflichtet. Da wird nichts rumgetratscht, auch gegenüber uns Lehrkräften, die sagen nichts und wenn wir Lehrkräfte hingehen und denen was erzählen vom Schüler XY, dann sagen die auch nichts. So, und das ist ganz arg wichtig.
Mhm. Ja, das ist ein richtig guter Punkt. Jetzt höre ich unsere Elterngeneration. Und diese Stimmen haben wir ja vielleicht alle noch ein bisschen so im Kopf, wenn wir unsere Kinder erziehen und begleiten. In dieses, aber Schule ist doch so wichtig, das legt den Grundstein für die Zukunft. Und wenn man da nicht voll dahinter ist, dann wird ja aus denen nichts. Also das tut mir leid, aber das ist genau das Sprech, das ich im Ohr habe, wenn ich an Schule denke. Wenn ich jetzt noch hören würde, ja, dass wir dann hier so laissez-faire, da gehst halt mal nicht in die Schule oder kommst mit schlechten Noten daheim und nach Hause und ist nicht so schlimm und bla bla bla. Ja. Jetzt zwei Sachen. Zum einen, was mache ich selber gegen diese Stimme in meinem Kopf? Ja. Und das andere, was sagst du denn generell zu diesen, was würdest du jetzt zu einem Opa sagen, der mit diesen Argumenten kommt, dem Kind wird da die Schulbahn so, der weiß ja selber noch nicht, was wichtig ist, der Kleine, wie soll der wissen, dass der sich da jetzt anstrengen muss, da müssen die Eltern dahinter sein, strenger, so was sagen wir denen?
Ich weiß nicht, ob ich mit dem Opa überhaupt diskutieren würde. Der darf ja seine Meinung haben, ich habe meine. Okay. So, also da frage ich mich, ja, wo stecke ich die Energie rein? Eine Sache ist mir wichtig zu sagen. Das klingt alles so jetzt nach, das wird ja uns auch oft vorgeworfen, die wir da so in diesem Segment auch unterwegs sind. So, ja, das sind alle so laissez-faire und das ist alles so Kuschelpädagogik. Wenn Kuschelpädagogik heißt, wir sind beziehungsorientiert und hören mal zu und wechseln die Perspektive, dann bin ich gerne Kuschelpädagoge. Das heißt aber nicht, dass uns alles tatsächlich wurscht ist. Das ist ja alles sehr überspitzt gesagt. Das heißt auch nicht, dass wir nicht fördern und fordern, sondern natürlich wollen wir, dass da hinten eine Leistung rauskommt, wie auch immer wir jetzt Leistung definieren. Und dass ich fördern muss und dass ich fordern auch muss. Ich muss auch sagen, pass mal auf, und da würde ich auch trotzdem immer noch zustimmen, Schule ist der Grundstein für das spätere Leben. Ja, definitiv. So, wenn es mir aber gerade halt psychisch richtig, scheiße geht, dann brauche ich was anderes. Dann muss ich da irgendwie anders ran, weil dann kann ich ja gar nicht erst lernen. So, und ich muss dieses Problem erstmal klären, damit ich überhaupt erfolgreich lernen kann. Weil du gesagt hast, diese Stimme haben wir natürlich alle auch im Kopf, ne? Schule ist wichtig und jetzt kommen, ne? Ja. Die Frage ist, warum sagen wir das? Also, weil wir natürlich unsere eigenen Erwartungen haben, unsere eigene Historie und auch so ein bisschen wahrscheinlich jeder von uns denkt, na, wir haben es ja auch geschafft. So, das steckt alles in uns drin so, ja? Ja, natürlich haben wir es alle auch geschafft. Die Frage ist nur, wie? Und das Schöne ist einfach, dass wir jetzt in einer Gesellschaft leben, wo wir einfach die Zahlen, Daten, Fakten auch dazu haben und wissen, so wie wir es geschafft haben, ist es halt vielleicht auch nicht gut. Es ist jetzt nicht besonders erstrebenswert, finde ich, ständig seine eigene psychische Gesundheit dauernd runterzuschlucken, nur damit ich XY erreiche. Also ich sage auch immer, es ist ja schön, wenn ich, keine Ahnung, den erfolgreichsten Job habe und viel Geld verdiene vielleicht eine hohe Rente habe später. Ja, wenn es mir aber halt leider nicht gut geht und ich nicht gesund bin, dann nützt mir das alles nichts. So. Ja. Und da finde ich, dürfen wir unser Mindset einfach so ein bisschen verändern. Einfach zu gucken, ja, es ist wichtig, wir sind in der Leistungsgesellschaft, wir müssen auch gucken, dass der Laden irgendwie hier läuft, auch gesellschaftlich etc. Aber wir dürfen auch gucken, dass es uns gut geht. Und ich glaube, die Gesellschaft vor uns, die hat sich echt kaputt gearbeitet. Und was haben sie denn jetzt davon? Also ich habe großen Respekt davor, vor allen die in Rente sind und so, ja. Aber wenn ich dann immer denke, ja, wenn die dann krank werden und so weiter, dann denken wir, ja, und jetzt?
Ja.
So, und ja, ich habe mein Leben lang nur gearbeitet. Ja. So, und jetzt? Ja. Und Das finde ich immer schon sehr erschreckend, wenn jemand sagt, ich habe mein Leben lang nur gearbeitet und die Geschichten kennen wir ja auch in unserem Umfeld. Dann sind sie in Rente und auf einmal erkranken sie einfach schwer. Da kann niemand was dafür. Ja, und dann so dieses Gefühl zu haben, ich habe mein Leben lang gearbeitet und jetzt kann ich es noch nicht mal mehr genießen. Mhm. Na, vielleicht sollten wir mal dahin kommen, dass wir beides irgendwie schaffen.
Ja. Ja, das auf jeden Fall wäre das auch strebenswert.
Ja, und unsere eigenen Erwartungen da so ein bisschen auch wirklich so runterzustecken. Also, was ist denn Erfolg? Was ist denn Leistung? Und was ist ein glückliches Leben? Also, das definiert doch jeder für sich selbst. Und warum soll ich eine Definition meinem Kind vorgeben? Weil du gesagt hast, ja, die wissen das ja selber nicht. Doch, doch. Also, die haben eine eigene Vorstellung davon und die wird sich immer wieder verändern. Und klar sind wir Eltern der Rahmen, der das Ganze auch reguliert und wir sollten unsere Kinder keine Gefahren aussetzen und so. Alles klar. Aber die haben eine sehr genaue Vorstellung davon, was sie tun wollen. Ich habe meiner Tochter ermöglichen wollen, ein Instrument zu spielen, weil ich mir gedacht habe, hatte ich ja auch, hat mir auch nicht geschadet, ist ja was Schönes. So, sie hatte Hip-Hop, sie hatte damals noch, war sie im Schwimmkurs und jetzt hat sie Gitarre angefangen zu spielen. Mein Versprechen war, wenn dir irgendwas davon nicht gefällt, lässt du eines davon sein. Und die hat da Spaß gemacht und sie war nicht schlecht im Gitarre spielen. Und jetzt hat sie aber Folgendes gemerkt, oh Mist, um ein Instrument zu lernen, muss ich ja zu Hause auch üben. Und jetzt hat sie gesagt, also das ist mir alles viel zu viel. Ich bin in zwei Vereinen, jetzt soll ich noch Hausaufgaben machen und für Klassenarbeiten lernen und jetzt soll ich auch noch ein Instrument üben. Das ist alles voll anstrengend, ich will doch noch Kind sein. Sag, okay, was davon möchtest du weglassen? Gitarre, sag ich, gut, alles klar.
Ja, ich wollte unbedingt das ein Instrument lernen, weil ich halt das nicht gemacht habe, weil mich auch keiner reingedrängelt hat und ich mich das jetzt ein bisschen bereue, aber ich hatte halt auch, also ich wollte halt auch, mir war es halt auch zu viel.
Ja.
Und ich denke, vielleicht, wenn sie 30 sind oder 40 und merken, ich hätte doch noch Gitarre gern gelernt, kann man sie ja auch noch lernen. Also, ja.
So, genau. Und mittlerweile ist sie nur noch in einem Verein. Und sagt, es reicht dir.
Ich hoffe, sie ist beim Hip-Hop geblieben, weil das kannst du nämlich mit 40 nicht wieder anfangen. Genau. Das habe ich nämlich.
Ja. Hast du probiert, ja, oder was?
Ja, das habe ich probiert. Und dann findest du, also findest Kurse für Kinder und Jugendliche. Da kannst du halt als 40-Jährige auch nicht mittendrin stehen. Und dann habe ich einen gefunden, der ist für. Entschuldigung, dass ich jetzt hier gerade so vom Thema abweiche, aber
nein, mach doch.
Der ist für 25 plus ausgeschrieben. Da dachte ich mir, okay, cool. Ich meine, ich bin schon viel plus,
bin ich aber, ja quasi.
Aber das passt schon, gell? Dann war der halt Montagabend um 8:45 in der Stadt. Entschuldigung, ich bin berufstätige Mutter. Um 8:45 habe ich meinen Schlafanzug an. Dann bin ich nicht bei einem Hip-Hop-Kurs. Der fängt ja dann erst an, bis ich dann zu Hause bin. Also, ja. Sie soll bitte beim Hip-Hop bleiben. Also meine Empfehlung.
Ja,
ohne Druck, aber Hip-Hop ist mit 40 blöd.
Ja, genau.
Ja, das ist nämlich auch, also ich finde auch dieser Freizeitstress außenrum, wenn wir jetzt bei dem Thema sind, der ist nämlich auch nochmal so ein Druck.
Ja.
Und jetzt habe ich ja, also ich war halt um 11.15 Uhr zu Hause in der ersten Klasse, weil es gab keine Mittagsbetreuung. Meine Mama konnte dementsprechend nicht arbeiten gehen und war zu Hause. Meine Kinder sind viel länger in der Betreuung dann noch und die haben auch ganz klar, hat der eine gesagt, ich schaffe das nicht noch. Ende.
Ja.
Ich möchte nicht noch was anderes machen. Dann muss ich auch sagen, ja, weil nach 8 Stunden Arbeit habe ich auch ein Motivationsproblem, ja. Was Vereinssport angeht, ja.
Und da fällt mir ein, auch da wieder der Freizeitstress, der stresst ja dann nicht nur die Kinder, sondern auch uns Eltern, weil wir sehen ja dann Elterntaxi. So, und Aladin Elmar Falani, der Soziologe, gibt eine Studie, wo er herausgefunden hat, dass Kinder sich nichts mehr wünschen, als dass ihre Eltern weniger gestresst sind. So.
Okay. Jetzt musst du noch irgendwas anderes sagen, weil wir können nicht mit schlechtem Gewissen aus der
Nein, das ist aber doch gut, weil das heißt, wenn wir uns entstressen, tun wir auch unseren Kindern was Gutes. So habe ich das jetzt wahrgenommen. Ja, wenn ich sag, jetzt machen wir mal heute, sind wir mal ein bisschen weniger streng, jetzt schauen wir, dass wir uns alle entspannen und so, dann tue ich auch was den Kindern was Gutes. So kann ich es auch sehen. Hab für einen guten Tag offensichtlich, wenn ich das so schön sehen kann.
Aber genau das ist es ja, ne, letztendlich. Unsere Kinder bekommen mit, ja, dass wir so gestresst sind. Und was lernen sie? Sie lernen ja am Vorbild. Aber wenn ich gestresst bin, dann bin ich anscheinend erfolgreich. So, ne? Anstatt dass wir ihnen eben auch beibringen, sich selbst zu regulieren und zu entspannen und auch mal nichts zu tun. Ich packe mich gerade an meine eigene Nase, weil das kann ich am wenigsten. So.
Ja. Gilt es als nichts tun, wenn man ein gutes Buch liest?
Ja.
Weil das kann ich super gut.
Ich sage jetzt einfach mal ja.
Ja, ja. Super, das kann ich. Na, perfekt. Okay, also das war die Erlaubnis für alle Zuhörenden. Mehr Entspannung, seid ein gutes Vorbild und tut mal nichts. Die Zeit auf dem Sofa ist es wert, so quasi. Das dürft ihr machen, dürft es vorleben, dass man auch mal auf dem Sofa einfach chillt und nicht von To-Do zu To-Do rennen muss. Und beim To-Do-Liste checken, das habe ich jetzt gerade gelernt von deiner Frau in dem Fall, liebe Grüße, auch auf das achten, was man eigentlich wirklich alles abgehakt hat und nicht an dem einen hängen bleiben, das an dem Tag nicht geklappt hat oder nicht mehr reingepasst hat in dieses Kartenhaus an To-Dos.
Absolut.
Sehr cool. Wir verlosen ein Exemplar an unsere Steady-Unterstützerinnen von Wenn Schule stresst. Und vielleicht schreibt ihr uns dafür einfach wie immer an info@mamafürsorge.com mit UE, was euch denn so stresst an der Schule und wofür ihr diesen Elternratgeber gut gebrauchen könntet. Dann können wir mal ein bisschen sammeln und verlosen dann ein Exemplar. Wer mehr von Matthias erfahren möchte, kann auch den Podcast reinhören. Und zwar Schule Backstage. Ich nehme jetzt mal einfach an, ich habe es nicht überprüft, aber Matthias, überall, wo es Podcasts gibt, oder?
Tatsächlich.
Ist das ein Spotify-Exclusive?
Nein.
Nein. Sehr gut. Magst du noch letzte Worte sagen oder irgendwo, wo man dich noch finden kann, was ich jetzt nicht erwähnt habe?
Also letztendlich, wenn ihr als ZuhörerInnen Lust habt, dann guckt mal auf matthiaszeitler.de. Ich mache wieder ein paar Lesungen auch zum Buch, vielleicht ja dann auch in eurer Nähe. Infos dazu findet ihr dann auf der Homepage. Und ansonsten ja viel Spaß beim Weiterhören beim Mama-Fürsorge-Podcast und bei Schule Backstage. Jetzt habt ihr halt zwei Lieblingspodcasts.
Ja, das ist okay. Also unsere Folgen
sind gehen
ja
viel nicht mehr, so. Es gehen mehr als zwei.
Als
exzessive Podcast-Hörerin kann ich sagen, das schafft ihr.
Ja, ja. Also ihr müsst den True Crime Podcast nicht aus eurer Liste schmeißen. Das geht sich auch noch aus, wie man in Tirol sagen würde. Wir freuen uns, wenn ihr uns ein Like da lasst, uns abonniert oder uns auf Instagram folgt. Wir packen alles noch in die Shownotes, wie immer, damit ihr nachlesen könnt, wer jetzt nicht unterwegs mitschreiben konnte. Und freuen uns, wenn ihr nächste Woche Montag wieder dabei seid. Vielen Dank, dass du da warst, Matthias. Und
danke
viel Erfolg
euch
mit dem Buch.
Danke.
Danke, ciao.